Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Checkpoint AI. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst, im Rahmen der Checkpoint-Reihe spreche ich hier immer mit unterschiedlichsten Expertinnen und Experten über die wichtigsten Trends und die wichtigsten News und die wichtigsten Geschäftsmodelle aus bestimmten Bereichen. Und wie es der Name schon vermuten lässt, bei Checkpoint AI geht es um Artificial Intelligence, also um künstliche Intelligenz. Und hier spreche ich wie jedes Mal mit Rasmus Rothe, dem Gründer von Merantix, und mit André Retterath, er ist Partner und Eagle Eye Lead von Early Bird, also zweimal wirklich geballte Investoren Power. Und wir haben über eine ganze Reihe an Themen gesprochen. Wir haben nicht alles geschafft, was wir schaffen wollten. Das vertagen wir zum Teil aufs nächste Mal, denn wir haben so ein paar grundsätzliche Themen, wie zum Beispiel die Frage, nach welchen Kriterien VCs, Gründerteams oder Geschäftsmodelle im AI-Bereich bewerten. Ein super spannendes Thema. Das haben wir heute nicht geschafft, aber wie gesagt, das dann ausführlich beim nächsten Mal. Und vielleicht noch ganz kurz der Hinweis, die Soundqualität ist vielleicht zwischendurch hier und da mal ein bisschen schlechter als sonst. Das liegt daran, dass ich heute in Hamburg bin auf dem Cheftreff-Gipfel. Das heißt, nicht in der gewohnten Umgebung, dementsprechend das WLAN nicht ganz so stabil wie sonst, was dazu führt, dass hier und da vielleicht so ein kleiner Aussetzer kommt. Das nur als kleine Vorwarnung und damit verbunden die Bitte, das zu entschuldigen. Und jetzt, wie gesagt, Rasmus Rothe, Gründer von Merantix, und André Retterath, Partner und Eagle Eye Lead bei Early Bird. Viel Spaß dabei.
Aufgepasst! Bei uns gibt es jeden Tag alle relevanten Nachrichten und Updates aus der europäischen Startup-Szene. Wir versuchen in breiter Masse die spannendsten Akteure der Startup-Szene zu interviewen, damit du zu deinem Thema alle wichtigen Informationen findest. Damit du nichts verpasst, abonniere uns ganz einfach kostenlos auf deiner Streaming-Plattform.
Checkpoint AI. André, Rasmus, hallo ihr beiden.
Moin.
Hallo.
Cool. Freue mich, dass wir wieder sprechen. Das ist ja, ich sag's ja immer wieder, einer meiner Lieblingspodcasts, ist das Thema der Stunde, ne? Also von daher. Und ihr habt eine unglaubliche Menge an Themen wieder mitgebracht. Man hat so das Gefühl, glaube ich, gerade so die großen Unternehmen haben jetzt in den letzten Monaten ein bisschen bestimmt, ne? Ich habe viel gesehen hier von Meta und Google, aber vielleicht wollt ihr mal übernehmen gerade.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist verdammt viel passiert. Ich habe immer das Gefühl, so zwischen jedem Podcast bin ich mir dann immer nicht sicher, ob wir genug Themen für den nächsten haben. Aber immer wenn wir dann wieder im nächsten sind, sind irgendwie zehnmal so viele Themen, die man irgendwie in einer knappen Stunde abhandeln kann. Mhm. Und in der Tat, ich meine, irgendwie Meta Llama 3 publiziert ein neues Modell, was eben auch sehr, sehr gut performt. Ist ja auch ja nochmal viel größer ist als Llama 2 von der Anzahl der Parameter. Sicher auch ein guter Push für Open Source, weil Meta ist ja wirklich sehr stark da drin, die Modelle auch eben zu open sourcen. Und ich glaube, das ist auch super wichtig für die Community. Aber was eben auch, wenn man sich die Benchmark anguckt, da jetzt wieder doch noch ein ganzes Stückchen besser ist als einige der vorherigen Modelle. Von daher war das wirklich eins meiner Highlights. Ich weiß nicht, André, wie ging es dir?
Ja, total. Ich muss gerade dran denken. Ich habe kürzlich so ein witziges Meme gesehen. Das ist, glaube ich, irgendwie aus Inception oder sowas, wo sie irgendwie sagen, one year here is like 7 years on Earth. Und so fühlt sich auch wirklich gerade die ganze AI-Welle an. Also was hier teilweise irgendwie in wenigen Tagen und Wochen passiert, einfach an News und Entwicklungen und Fortschritt, ist irgendwie in anderen Technologiesektoren teilweise über Jahrzehnte nicht passiert. Da überschlägt sich gerade echt viel und es ist schwierig natürlich on top of things zu bleiben. Wir versuchen es, aber ich glaube, du hast da unterschiedliche, was du auch sagst, Jan, Treiber, ja, die Großen sind jetzt unterwegs, wenn man jetzt gerade hier zum Zeitpunkt der Aufnahme in den letzten Tagen schaut, wie sich die Aktienmärkte entwickelt haben. Mhm. Auf der einen Seite irgendwie die klassischen Amazon, Google, Microsoft, Meta und Co. ist extrem viel passiert, ja, rauf und runter. Ich glaube, ein spannender Insight ist da wirklich die Budgets und wie kostenintensiv letztendlich die Entwicklung auch von solchen KI-Modellen sind. Also wenn man sich jetzt irgendwie mal Meta anschaut, ich glaube im Februar haben sie gesagt, dass sie 100 Milliarden in KI investieren wollen. Jetzt sind vor ein paar Tagen die Zahlen rausgekommen, die jetzt nicht ganz so positiv aufgenommen wurden, dass sie gerade allein in CapEx im AI-Bereich dieses Jahr erwarten, irgendwie 35 bis 40 Milliarden zu investieren. Also da sieht man auch einfach mal, wie viel da wirklich in die Hardware, in die Chips reingeht. Und wenn du wirklich bei den Large Language Models auf dem Foundation Layer competen willst, ist das einfach ein Big Boys Game. Also da redest du auch nicht mehr davon von irgendwie mehreren 100 Millionen, sondern da redest du wirklich, wenn du dich darauf fokussierst und dein Anspruch ist, die besten Modelle weltweit zu entwickeln, da brauchst du wirklich Multimilliarden. Und ich glaube, das wird jetzt immer klarer auch, dass die klassischen Hyperscaler im Cloud-Bereich insbesondere, da einfach sehr, sehr stark in Infrastruktur investieren und sich da für die nächsten Jahre aufstellen.
Und habt ihr das Gefühl, diese Budgets sind auch, sagen wir, nachvollziehbar? Also, weil es klingt von außen so ein bisschen so gerade, dass da Claims abgesteckt werden, ne? Weil man vielleicht darauf hofft, dass man schneller sein kann als die Konkurrenz und dann möglicherweise irgendwie dadurch irgendwann vielleicht nach vorne raus auch Lock-in-Effekte hat oder Marktvorteile. Ist das der Grund oder warum diese Riesensummen?
Ja und nein. Also ich glaube, es ist schon natürlich auch in Richtung Aktienmarkt ein klares Signal, dass man sich für das Thema KI committed und das auch ernst meint und auch quasi signalisiert, dass man stärker ist als die anderen oder noch mehr investiert. Also das ist schon der eine Teil, wieso das dann auch eben teils so, ich sag mal, plakativ in einer Zahl irgendwie zusammengefasst wird, was dann ja auch von vielen aufgefasst wird. Auf der anderen Seite ist es halt schon auch so, dass wenn man sagt, das ganze Thema KI wächst, jetzt gerade auch wenn sowohl im Consumer- als auch im Enterprise-Bereich, im ganzen Cloud-Segment, jetzt irgendwie alle Unternehmen Language-Modelle nutzen wollen, natürlich viele von denen bei den großen Cloud-Providern gehostet sind, was wiederum heißt, dass man da einfach doch sehr, sehr viel Compute braucht, nicht nur um sie zu trainieren, sondern auch einfach um die Modelle dann at Runtime sozusagen zu hosten. Und da ist der Hauptkostentreiber, auch jetzt gerade bei Open Source noch immer stärker wird, einfach wirklich die Hardware und Electricity auch. Und das heißt, es macht dann schon auch Sinn zu überlegen, miete ich das sozusagen oder kaufe ich das? Oder entwickle ich sogar nächste Stufe selber. Da sieht man ja auch den Weg hin, dass viele von denen jetzt eben sich noch vertikaler integrieren, so wie Meta auch die eigene neue Chips auch vorgestellt haben. Wenn man sagt, es ist nicht nur so, dass ich die kaufen muss, sondern ich entwickle sie sogar lieber selber, selbst wenn mich das viele Milliarden kostet, weil das halt langfristig über 10, 20 Jahre immer noch dann viel billiger ist. Und das der andere Punkt ist auch, diese Unternehmen sitzen ja auch auf viel Cash. Also das heißt auch die Frage, was macht man mit dem Cash? Kann man jetzt natürlich irgendwie Aktien zurückkaufen, machen ja auch manche. Aber der eine obvious sozusagen Weg, das Geld irgendwie sinnvoll zu investieren, ist gerade genau in dieser AI-Infrastructure. Und von daher ist es, glaube ich, schon ein smarter Move.
Ich glaube, du hast ja auch zwei Engel da. Du hast ja auf der einen Seite das Training der Modelle, wo auch die unterschiedlichen, sage ich mal, Hyperscaler auch entweder selbst dran arbeiten oder beispielsweise Microsoft in einer Partnerschaft mit einem OpenAI zusammenarbeiten und dann eben über gewisse Investmentstrukturen das Kapital da fürs Training auch zur Verfügung stellen. Ich glaube, das ist die eine Komponente, dass einfach das Training extrem kapitalintensiv ist, zumindest mal, wenn du wirklich die großen Sprachmodelle, es gibt ja inzwischen auch so ein bisschen gegenläufigen Trend, dass man sehr auf Effizienz schaut, dass man da auch kleine Sprachmodelle entwickelt oder Modelle quasi kombiniert in so einem Mix of Experts Ansatz und so weiter. Also man hat da, glaube ich, zwei interessante Trends. Der eine, der geht eben ganz stark darauf, die Fähigkeiten zu erweitern und die immer mehr aus den Modellen rauszuholen, und letztendlich geht da einfach viel über Größe, das heißt mehr Trainingdaten, mehr Parameter, mehr Token rein. So werden die halt immer leistungsfähiger. Und der zweite Trend ist dann so ein bisschen Richtung Effizienz zu gehen und zu schauen, wie kann man mit möglichst kleinen Modellen möglichst viel erreichen und da wirklich Use-Case-spezifisch die Modelle unterbringen. Und ich glaube, für den ersteren Trend ist es einfach extrem kapitalintensiv. Deswegen brauchen sie auch letztendlich die großen Investments. Aber ich glaube, das ist das eine. Und das zweite ist dann, neben dem Training, wenn die Modelle fertig trainiert sind, hast du halt das Inferencing. Das heißt, die Modelle sind fertig trainiert und die Kunden wollen sie jetzt in ihre Use Cases, in ihre Applikationen integrieren und pingen letztendlich die Modelle. Die Modelle müssen dann, was Rasmus ja auch gerade gesagt hat, irgendwo gehostet werden. Und da geht die Nutzung natürlich extrem rauf. Und mit steigender Nutzung brauchst du dann eben auch die Infrastruktur für das Inferencing. Das heißt, du hast eigentlich so zwei, sage ich mal, Trends, sowohl im Training-Bereich als auch dann im Inferencing, was beides eben aktuell den Bedarf für Infrastruktur extrem raufpusht und diese Zahlen am Ende einfach nur eine Ableitung davon sind, dass du eben sagst, wir nehmen das sehr ernst, wir wollen dort investieren. Und das andere ist ja auch, das muss ja auch alles produziert werden. Das heißt, du machst diese Budgets ja auch, um zum Beispiel auch Kaufabsichten abzugeben Richtung Nvidia. Und Nvidia gibt das dann weiter Richtung irgendwie ein TSMC, ein ASML. Die geben das dann auch weiter Richtung Carl Zeiss, die Optiken bauen und so weiter. Das muss ja durch die Value Chain auch irgendwie durchgehen.
Du hast gerade gesagt, Modelle sind fertig trainiert. Das habe ich noch nie gehört. Für mich war das immer so ein ongoing Prozess. Ist das wirklich so, dass sie irgendwann mal fertig sind?
Ja, es ist spannend. Wenn du jetzt mal anschaust, die Modelle haben ja einen gewissen Cut-off. Also jetzt schaust du dir mal das neueste Llama 3 Modell an. Das gibt's dann zwei Varianten. Du hast einmal das 8B und das 70B. Das B steht für die Milliarden an Parametern, die dahinter sind. Und du hast für den 8B-Modell im März 2023 den Daten-Cut-Off. Und für das 70B-Modell hast du den Cut-Off im Dezember 2023. Das heißt, diese Modelle repräsentieren bei ihren Trainingsdaten die Daten bis zu diesem Zeitpunkt und ab dann wird das Modell quasi mit diesen Modellen gefüttert. Du hast dann unterschiedliche Checkpoints, wie das Modell immer besser wird, bestenfalls konvergiert. Und irgendwann ist dieses spezifische Llama 3 8B-Modell zum Beispiel dann fertig, in Anführungszeichen. Und das ist dann für die Nutzung verfügbar gemacht. Die Company hört natürlich nicht auf, das weiter zu trainieren. Also zum Beispiel hat jetzt auch Meta eben schon bekannt gegeben als Teil dieses Launches hier, dass sie ein 400B-Modell als Weiterentwicklung auch des 70B-Modells planen. Das heißt, natürlich entwickeln die immer weiter. Aber das ist auch das Spannende. Ja, du sammelst die Daten, du machst einen Cut-Off. Mit diesen Daten trainierst du die Modelle. Da geht dann extrem viel Compute rein. Und dann ist das Modell in Anführungszeichen fertig. Und dann kannst du das fürs Inferencing den Kunden zur Verfügung stellen. Was eben spannend ist, ist dann das Modell, sobald es draußen ist, ein paar Wochen später kommt jemand anderes, der hat einen späteren Cut-Off, das Modell ist leistungsfähiger, dann ist dein Modell eigentlich outdated. Und deswegen ist es auch so wichtig für diese Unternehmen, also sei das jetzt irgendwie ein Anthropic, ein Mistral und viele andere, die in dem Bereich sind, ja, sei das auch ein Google mit Gemini oder ein Meta mit Llama, dass die kontinuierlich weiter investieren und die Companies, die privat sind, auch weiterhin Kapital einsammeln, weil sobald sie damit aufhören, bleiben sie stehen und das Modell ist sehr, sehr schnell innerhalb weniger Wochen, Monaten outdated und damit fallen letztendlich ihre Revenues auch wieder runter.
Ich meine, die eine Anmerkung dazu, da forschen ja auch einige dran, ist so das ganze Thema Continual Learning, also dass man eben schaut, dass man daneben, dass man natürlich irgendwie die Architektur verbessert, vielleicht Modelle größer macht, andere Trainingsmechanismen nutzt, dass schon auch einige Leute daran forschen, wie man sozusagen diese Modelle kontinuierlich sozusagen weiter trainieren kann und sozusagen nur inkrementell, sag ich mal, das neueste Wissen noch hinzufügt und nicht alles wieder von vorne trainieren muss und das halt möglichst effizient. Das ist nicht ganz einfach technisch, das auch wirklich effizient hinzukriegen, aber das ist ein aktives Forschungsgebiet, was natürlich mittelfristig vielleicht gerade bei diesen sehr kostenintensiven Trainings die Kosten ein bisschen runterbringen kann. Und das andere Thema ist auch eben zu gucken, dass diese Modelle in der Lage sind, sozusagen auch auf aktive Datenquellen zuzugreifen. Also jetzt zum Beispiel bei dem neuen Llama 3 ist es ja auch so, dass der AI Assistant da Live Results von Google und Bing integriert und man dann sozusagen vielleicht teils ein bisschen um die Aktualität herumkommt. Aber das gesagt, trotzdem auch auf der Architektur- und Größenseite gibt es immer wieder neue Learnings und die werden natürlich mit neuen Modellen mit eingepflegt. Trotzdem ist meine Hypothese, dass es in ein paar Jahren vielleicht so ein bisschen konvergieren wird, dass einfach die Modelle so gut sind mit Sprache, dass dann auch irgendwann, sage ich mal, noch ein halbes Prozent oder ein Prozent mehr für die meisten Anwendungen einfach keinen Unterschied macht und dann eigentlich das Pendel wieder ein bisschen zurückschwingt, dass man sagt, okay, wie können wir ein Modell bauen, das genauso gut ist, aber einfach effizienter ist, weil das natürlich einerseits vielleicht zu schneller wird in der Inference, also einfach wirklich, wenn es um auch Realtime-Anwendungen geht und andererseits vor allem auch die Kosten runtersenkt, weil um den Kreis da zu schließen, diese Investitionssummen sind ja schon sehr, sehr groß. Wenn man jetzt mit der gleichen Hardware doppelt so viele Kunden serven kann, dann hat das halt schon einen ziemlichen Impact auch auf vielleicht die Marge, beziehungsweise wird dann auch vielleicht irgendwann ein Preiskampf starten zwischen diesen Providern. Aber ich glaube, da müssen dafür die Modelle echt gut genug werden. Man sieht das so ein bisschen auf der Computer Vision Seite, wo es um Bildverarbeitung geht, wo die Modelle ja so ein bisschen älter sind und das auch schon vorher relativ gut funktioniert hat, wo man jetzt auch merkt, ja klar, Leute versuchen Modelle größer zu machen und besser, aber für viele Anwendungen guckt man auch einfach, wie kriegt man es effizienter hin, damit man irgendwie große Mengen an Bildern, Videos und so weiter prozessieren kann.
Ich glaube auch, also ich stimme dir da voll und ganz zu, ich glaube, wenn man sich das anschaut, so in meinem mentalen Modell ist das so eine S-Kurve. Ja, wir hatten irgendwie jetzt eine lange Anlaufkurve. Das ist so, wo das S, sage ich mal, unten entlang der X-Achse anfängt. Und jetzt sind wir eben nach, sagen wir mal, 60, 70 Jahren KI-Forschung, haben wir so einen perfekten Sturm aus. Wir haben die Daten gesammelt, ja, Compute, Hinblick auf Parallel Computing mit GPUs, kommt zusammen und auf der anderen Seite die Algorithmen, dass wir jetzt einfach mit Transformer, mit Sprachmodellen uns dorthin entwickelt haben. Das heißt, du hast diese drei Komponenten jetzt zusammen und jetzt bist du halt da, wo es in dem S plötzlich nach oben geht. Und ich glaube, irgendwann wird das auch wieder konvergieren. Ich glaube auch, dass sowohl Nummer eins die Sprachmodelle in der Performance konvergieren werden. Also ich glaube, am Ende wird einige geben, die sehr, sehr ähnlich sind. Das sieht man auch heute schon, dass die sehr, sehr eng beieinander sind. Auf der anderen Seite glaube ich, dadurch, dass das Trainingstand heute für eben die großen Sprachmodelle so kostenintensiv ist und es wird nicht immer weitergehen. Also wenn man sich die Companies anschaut, irgendwie Anthropic, glaube ich, hat zuletzt auf noch 15, 18 Milliarden Valuation irgendwas in dem Ballpark geraced. jetzt gibt es gerade auch wieder Gerüchte. Mistral hat ja auch Ende letzten Jahres erst auf einer 2 Milliarden Valuation geraced. Jetzt sind sie gerade draußen auf einer 5 Milliarden Valuation. Und meine Perspektive ist einfach sehr stark so, wenn diese Unternehmen, die wirklich all ihre Ressourcen in das Entwickeln der besten Modelle stecken, aufhören Fundraising zu machen, aufhören Kapital rein zu investieren, dann bist du eben genau in diesem mittleren Teil von der S-Kurve, wirst du einfach hinten angelassen. Dann ist das Geld, die hunderte Millionen, die du in dein letztes Modell gesteckt hast, ist einfach outdated. Und ich glaube, wir werden in absehbarer Zukunft dann auch wieder dahin kommen, wo das S oben wieder abflacht. Dann ist das S auch komplett, wo du am Ende wenige Player hast, die die Top-Modelle immer weiter inkrementell entwickeln werden und letztendlich auch betreiben, aber dass sich das auch konsolidieren wird und du eher weniger Modelle in der Anwendung hast.
Ist, also ich hatte eben, als ihr das erzählt hattet, hatte ich erst gedacht, dass diese Taktung, diese Frequenz, in der man dann die Modelle release, dass das vielleicht ein Differenzierungsmerkmal ist. Aber das klingt ja jetzt eigentlich gerade so, als müsste man vor allem dafür sorgen, dass man hinterher maximale Distribution hat, ne? Dass man irgendwie überhaupt in Lage ist, wenn das Kapital mal wegbricht, also das quasi das zusätzliche Kapital, dass man ein in sich geschlossen funktionierendes Modell hat, was ich auch selbst tragen kann, oder?
Ja, beziehungsweise man muss ja sozusagen alle x Monate vielleicht auch in der Zukunft neu trainieren eben oder zumindest die Modelle updaten. Das heißt, man hat sozusagen laufende Kosten, die sehr hoch sind und jetzt kann man gucken, wie günstig kommt man an den Computer ran und wie gut ist man da drin, das effizient zu trainieren. Aber das ist die Kostenseite und die andere Seite ist die Ertragsseite und das ist halt dann eben vor allem eine Frage von Distribution, wo die Cloud-Provider super positioniert sind, wo halt auch eben, das ist dann sehr, sehr schwierig, glaube ich, wird für eben die Mistrals dieser Welt langfristig zu competen. Und deswegen sind sie ja auch jetzt mit Microsoft und so in so Partnerschaften, weil im Zweifel kann es eben schon auch sein, dass ähnlich wie auch Microsoft mit OpenAI partnert, es da sozusagen eine Möglichkeit gibt, die Distribution halt einfach besser zu machen. Ich glaube, anders wird es langfristig nicht möglich. Oder sie eben selber die Distribution aufbauen. Wenn man halt Open Source ist, was ich super finde, was ich auch von Meta ehrlich gesagt super fürs Ökosystem finde, ist ja natürlich dann trotzdem auch die Frage, wie kannst du das dann möglichst gut monetarisieren? Wahrscheinlich dann doch eben irgendwie übers Hosting von diesen Modellen und da ist dann wieder aber auch Hardware der entscheidende Kostentreiber.
Sehe ich ganz genauso. Also wenn wir drauf schauen, wirklich in diesem LLM Foundation Model Layer, dann gibt's eigentlich zwei Companies. Die einen sind halt die wirklich nur auf diesen Layer fokussieren und da fallen auch ein Mistral und Co. mit rein, die einfach den Anspruch haben, wir bauen die besten Modelle weltweit. Und das siehst du auch in deren Organisation. Da sind 70-80% plus sind einfach die besten Researcher innerhalb der Company. Die haben aber letztendlich keine wirkliche Productization Function, also dass sie ein Ökosystem an Produktkomponenten um das Sprachmodell aufbauen. Und was die noch weniger haben, ist am Ende eine Go-to-Market-Function. So, und der andere Ansatz ist eben, also auch Disclosure, haben wir in Vergangenheit schon drüber gesprochen, wir sind bei Aleph Alpha investiert, ist eben wirklich der Punkt, dass man sagt, okay, es ist sicherlich gut, ein kompetitives Sprachmodell zu haben, aber uns ist eben wichtig, dass wir ein komplettes Ökosystem an Produkten verkaufen. Das heißt, am Ende auch wirklich die Distribution, den Kunden zu ownen und dem Kunden eben zu sagen, wir verkaufen dir deine komplette KI-Transformation. Du hast Flexibilität auf der Infrastruktur, du kannst entscheiden, ob du jetzt irgendwie on-prem, ob du in einer gewissen Cloud-Environment, ob du bei Aleph Alpha in einem High-Security-Environment deployst. Du kannst entscheiden, ob du das Aleph Alpha-Modell, ob du jetzt ein Llama-Modell oder was auch immer nimmst und nimmst letztendlich dann so wirklich die Komponenten aus dem Product-Layer, die du brauchst. Also brauchst du irgendwie eine gewisse Explainability, dass wenn du ein Ergebnis des Sprachmodells bekommst, dass du auf die ursprüngliche Quelle in den Trainingsdaten wieder hingewiesen wirst. Du hast andere Komponenten, was Rasmus eben angesprochen hat. Historisch hast du halt die Modelle aktuell gehalten über sogenannte Racks. Das heißt, du hast auf ein fertig trainiertes Modell in den Prompt mit reingegeben, gewissen Kontext. Das heißt, du hast immer aktuell Informationen quasi dem fertig trainierten, sage ich mal, outdated, etwas älteren Modell diese Informationen zur Verfügung gestellt. Das heißt, da gibt es unterschiedliche Ansätze für Racks und so weiter und so fort. So, und das alles zusammen quasi in einem Ökosystem den Kunden zu verkaufen, ist letztendlich so ein bisschen der Aleph Alpha, der andere Ansatz. Und die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Ansätze sind, das eine ist, wenn du rein auf dieses LLM fokussierst, du brauchst extrem viel Kapital, damit du immer vorne mit dabei bist. Da haben wir eben drüber gesprochen. Auf der positiven Seite skaliert das auf den Umsätzen extrem schnell, weil du gehst über sogenannte Distribution Partner. Also ein Mistral als Beispiel hat irgendwie mit Databricks, die haben jetzt mit Microsoft zum Beispiel auch. Aber da gibt's noch andere Plattformen, also sei das jetzt irgendwie Google Cloud, über Hugging Face, über Azure, über Snowflake und so weiter. Das heißt, du hast über diese Multiplier, die schon die Distribution haben, kannst du dein Modell auf der Plattform zur Verfügung stellen und hast extrem schnell sehr, sehr hohe Umsätze. Auf der anderen Seite, wenn dein Modell outdated ist und du jetzt nicht mehr gerade das Beste hast, bist du aber auch wieder Plug and Play so schnell, wie du drin warst, auch wieder draußen. Das heißt, du hast am Ende, du ownst den Kunden nicht, du ownst die Distribution nicht und du hast wirklich auch keine Defensibility. Das ist bei dem Modell, was jetzt ein Aleph Alpha gewählt hat, anders, weil du natürlich sowohl die Product Organization als auch die Go-to-Market Organization aufbaust und am Ende dann auch den Kunden wirklich ownst. Das heißt, das skaliert zwar dann auf der Revenue-Seite etwas langsamer als über diese ausschließlichen Multiplier, hast aber auf der anderen Seite halt langfristig wirklich einen extrem starken Lock-in und eine Defensibility aufgebaut. So schauen wir ein bisschen auf die unterschiedlichen Modelle da drauf.
Ich finde, wenn man dir so zuhört, ich versuche mir gerade, also wir hatten ja eingangs dein Meme, hast du ja gerade schon angeführt, die Geschwindigkeit, in der hier Dinge passieren. Um jetzt so einen Überblick, um das mal so einzusortieren, wer da eigentlich wo steht, was wären denn so gute Parameter, um ein Ranking zu erstellen, welche Modelle gerade oder welche Companies gerade den größten Vorsprung haben? Also nach was würde man ranken oder würde man nach Zukunftspotenzial oder Distribution Power eher gehen?
Es kommt, glaube ich, ganz darauf an, was deine Interessen sind. Also ich glaube, diese unterschiedlichen Modelle werden später koexistieren. Also mit Modelle meine ich jetzt in dem Fall die Geschäftsmodelle. Also die einen, die rein auf die, wir bauen die besten Sprachmodelle und die anderen, die eben sagen, wir bauen Ökosystem, wir bauen Produkte, wir gehen tiefer in die Distribution rein. Also die müssen per Definition auch koexistieren. Das heißt, du wirst Full-Stack-Provider haben, wie auch zum Beispiel ein OpenAI, die jetzt auch stärker in den Enterprise-Bereich reingehen. Und du wirst am Ende welche haben, die sagen, wir bauen die Modelle oder wir bauen nur die Infrastruktur und distributen die. Und ich glaube, je nachdem,
das ist aber ganz kurz, André, wenn ich da einhaken darf. Bitte. Bist du dir sicher, dass diese zweite Kategorie wirklich langfristig existieren wird? Also so, ich sage ich mal, diese Mistral-Kategorie. Also ich frage mich sozusagen, meinst du sozusagen, die müssen ja irgendwann wahrscheinlich schon aus der Distribution genug Umsatz machen, dass sie das weitere Modelltraining, damit sie wirklich vorne dabei sind, finanzieren können. Weil irgendwann kannst du ja auch kein Geld mehr raisen. Also sage ich mal, jetzt können die wahrscheinlich noch 3-4 Runden raisen, aber wenn die irgendwann, weiß ich, 50 Milliarden, 100 Milliarden bewertet sind, meinst du nicht, dass dann irgendwann sozusagen einfach der Umsatzseite funktionieren muss? Und dann ist die Frage, meinst du, die wird groß genug, um auch das Modelltraining zu finanzieren? Also ich habe da gar nicht so eine abschließende Meinung. Ich frage mich nur, ob das auf der Seite konvergieren kann.
Ich glaube, das kann man von beiden Seiten sehen. Ich persönlich glaube dran, dass du Companies haben wirst, die sich ganz stark auf den Modelllayer auch fokussieren. Das wird sich aber ausseparieren. Also jetzt im Moment raisen irgendwie, sage ich mal, eine Kohorte von irgendwie 5 bis 10 Companies regelmäßig so große Summen auf immer größeren Bewertungen, die auch komplett gar nichts mit dem kommerziellen Profil zu tun haben, sondern einfach am Ende das Ergebnis aus, so viel Kapital wollen wir raisen und die Dilution muss irgendwie noch tragbar sein und dann hast du halt irgendwie eine Bewertung von der Company. Das wird immer weitergehen, aber es wird immer weniger sein. Also ich glaube, auf diesem Weg werden wir die ein oder andere Company irgendwie verlieren, die dann nicht mehr raisen können. Ich glaube, die wenigen, die es dann schaffen, am Ende wirklich die besten Modelle nachhaltig, langfristig zu bauen, die werden es sicherlich auch schaffen, dann damit gute Revenues weiterhin über die indirekte Distribution über diese Plattform zu erhalten. Die Frage ist natürlich dann am Ende, wie ist dieses Defensibility-Thema? Also Plug and Play, wofür entscheidet sich der Kunde? Und ich finde Stand heute, also so kann ich es mir gut vorstellen, ich finde Stand heute aber schwierig zu sagen, wer ist am Ende, sage ich mal, die Winning 2 oder 3 aus dieser Kohorte? Ja, das hat sicherlich mit Fundraising Capabilities, mit Performance, mit Distribution über indirekte Partner zu tun. Aber auf der anderen Seite gibt es auch viele Komponenten, die so schwer voraussehbar sind. Das heißt, wir glauben schon sehr stark an das Full-Stack-Modell, wo du eben sagst, hey, du ownst am Ende auch einen Großteil der Distribution, du bist sehr nah am Kunden dran, du verkaufst auch Produkte und fokussierst dich eben dann nicht nur auf das LLM. Also ich sehe, wo deine Frage herkommt. Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Szenarien, aber im Endergebnis bin ich auch bei dir. Ich glaube, ein rein Modelllayer-fokussierte Company wird es langfristig schwer haben.
Rasmus, schwingt da auch so ein bisschen die Sorge mit, dass vielleicht die Preise, die am Markt erzielt werden, also wenn man jetzt quasi die Nutzerpreise sich anguckt, dass die zu günstig sind, dass das ein Preiskampf ist, der hinterher nicht die quasi das weitere Training dann finanzieren kann?
Ich glaube, die Preise werden weiter runtergehen. Das sieht man ja bei allem. Also die Preise sind ja jetzt auch sozusagen für die gleiche Modellperformance zahlt man immer weniger.
Aber noch mit quasi externem Kapital finanziert größtenteils, ne? Deswegen frage ich.
Ja, genau. Aber ich glaube schon, dass das irgendwann auch die Adoption halt auch größer wird. Also wenn man jetzt so in die Industrie guckt, dann klar, jetzt haben alle irgendwie ein LLM, was irgendwie so ein bisschen auf den eigenen Daten mal ein Interface schafft, aber es gibt ja noch super viele Workflows, wo diese LLMs gar nicht eingesetzt werden. Ich glaube, da kommt noch sehr viel dazu und dann balanciert sich, glaube ich, auch wiederum so ein bisschen die Kosten versus halt sozusagen der Umsatz, der da kommt. Ich glaube schon, dass sich das austarieren wird irgendwann. Das sieht man ja auch so ein bisschen bei den Cloud-Providern generell, wo jetzt so ein GCP, also eine Google Cloud, glaube ich, jetzt auch zum ersten Mal Richtung Profitabilität so richtig geht und da ja auch Google so eine Ausschüttung jetzt macht und so, das ist halt, oder Alphabet, man muss da sehr viel investieren am Anfang, auch sowohl in Infrastruktur als auch in Distribution, aber langfristig, glaube ich, sind diese Cloud-Modelle dann halt eben schon sehr profitabel und ich sehe das im Endeffekt auch wie so ein Cloud-Modell, ja.
Ich glaube auch da hinzufügend, ja, die Frage, die sind ja heute alle noch gut finanziert. Das natürlich aus Investorenperspektive stellst du dir da auch viele Fragen drumherum. Ja, also wie kann auch so ein Modell am Ende funktionieren? Ja, also Mistral ist ein tolles Beispiel, die am Anfang irgendwie die erste DC-Runde auf irgendwas im Ballpark 200 Millionen Valuation geraced haben. Jetzt weiß jeder, damit du ein Early-Stage-Investor als Early-Stage-Investor erfolgreich bist, hast du eine sogenannte Power-Law-Verteilung, also klassisches Pareto-Prinzip mit 80-20. Ja, es ist sogar noch höher, der Alpha-Koeffizient ist noch stärker. Also 10% vom Portfolio machen irgendwie 90% deiner Umsätze aus. Und das wohl wissend bedeutet auch, okay, du musst gewisse Companies haben, die dir am Ende auch 50, 60, 70 Mal oder mehr dein Geld zurückbringen. So, und wenn du jetzt irgendwie da einsteigst und sagen wir mal, du machst jetzt irgendwie ein 5 Millionen, 10 Millionen Ticket in so einer, weiß nicht wie viel, 50, 80, 100 Millionen Runde, die am Anfang schon mehrere 100 Millionen bewertet ist, ja, und dann schaust du eben, wo kann das dann am Ende noch hingehen? So, ja, wir gehen jetzt schon in die Richtung 2 Milliarden, 5 Milliarden, vielleicht 10, 15, 20, aber das ist natürlich schon als Early-Stage-Investor auch die Frage, wie kann das am Ende aussehen? Und was da extrem spannend ist, finde ich, wenn du da drauf schaust mal, dann gibt's schon auch zwei unterschiedliche Kategorien an Investoren. Die einen, die halt, sage ich mal, eher von den Funds auf die Returns incentiviert sind, also wirklich exceptional Returns zu machen. Und das schaffst du, wenn du halt den Fund möglichst häufig multiplizieren kannst im Endergebnis. Bedeutet, je kleiner der Fund, desto häufiger kannst du den per Definition schon mal multiplizieren. Die Investmentpartner, die diese Firmen führen, sind am Ende eben über Carry, also Profitbeteiligungen, incentiviert. Auf der anderen Seite hast du, wir nennen die Asset Aggregator, das heißt, das sind sehr, sehr große Firmen, die immer mehr Assets under Management anhäufen. Und das Modell funktioniert ja so, dass du bei der Profitbeteiligung immer 20% der Profite mitbekommst, aber eben auch auf das verwaltete Kapital 2% Management Fee pro Jahr oder sei das 1,5 bei größeren Asset Managern. Das heißt, es gibt auch gewisse Fondsstrukturen und da fällt sicherlich ein, weiß nicht, Andreessen Horowitz, ein Sequoia und so weiter rein, die immer mehr Funds immer größer machen und ein sehr großes Interesse daran haben, möglichst viel Kapital zu deployen, wo sie dann wiederum Management Fee drauf bekommen. Und wenn man sich mal anschaut, wer eigentlich in diese ganzen Foundation Layer Companies, also die großen Sprachmodell Provider investiert, dann sieht man, dass das eben sehr, sehr viele der Asset Aggregator sind. Das sind Investmentfirmen, die bestenfalls mehrere Hunderte von Millionen, wenn es geht Milliarden, in Unternehmen investieren, wo letztendlich deren Investoren, deren LPs wieder überwiegend Endowments, Pension Funds und Co. sind, die eben sagen, okay, hier können wir auf sehr, sehr große Investmentsummen einen Return bekommen, der etwas besser als die Public Markets. Also mit 10-12% sind die wahrscheinlich schon extrem happy da drauf. Und so funktionieren einfach die unterschiedlichen Modelle. Und um da abschließend drauf zu schauen, glaube ich einfach, dass solche Sprachmodell-Provider der perfekte Investment Case sind für so größere Asset-Aggregatoren. Das heißt Firmen, die einfach extrem viel Geld deployen müssen.
Und ich würde jetzt am liebsten weitergehen zum nächsten Thema. Du hast eben gerade noch mal so zwischendrin gesagt, diese Bewertungen gerade, die folgen eigentlich keiner richtigen nachvollziehbaren Logik. Oder habe ich das falsch verstanden? Es klang jetzt eher so wie, da gibt es einen Kapitalbedarf und da gibt es eine Dilution, die man nicht überschreiten möchte. Ist das momentan die Realität?
Ja, es ist ja witzig. Also wenn du, also ich weiß nicht, ich kam damals von einem ganz anderen Hintergrund, als ich ins Venture Capital kam, und ich dachte, da wird alles ganz genau in Modellen berechnet und so weiter und so fort. Und wenn man sich wirklich mal Early Stage Venture anschaut, also jetzt, ja, es wird sicherlich alles auch berechnet und so weiter und so fort, aber wenn man sich die meisten Finanzierungsrunden anschaut, dann hast du irgendwo so einen Ballpark, also keine Ahnung, in der Pre-Seed kannst du, weiß nicht, 500.000 bis, sagen wir mal, 2,5, 3 Millionen oder sowas raisen, ja, in der Seed raise du, je nachdem, wie viel du vorher schon raised hast, sagen wir jetzt einfach mal irgendwie 2 bis 5, 6 Millionen. So. Da gibt's einfach so gewisse Benchmarks. Und am Ende geht's dann einfach darum, okay, wie ist Angebot und Nachfrage? Das heißt, wenn das irgendwie ein Founder ist, der einen sehr tollen Background hat, also ex-DeepMind, ex-OpenAI oder keine Ahnung was, die irgendwie eine spannende Idee haben, dann schaffen die das einfach zu rechtfertigen. Zum Beispiel, wir wollen weniger als 20% verwässern in dieser Runde. Wir wollen, weiß nicht, irgendwie eine 5 Millionen Seed-Runde raisen. Und dann weißt du, okay, dann ist die Pre-Money jetzt 20 Millionen und die Post-Money ist jetzt 25 Millionen. So, und das und dadurch dieses Angebot und Nachfrage zwischen wie viel Anteile wollen wir denn verkaufen und wie viele Investoren wollen hier gerade rein, definiert sich halt sehr häufig dann diese Verwässerung. Und das Spiel kannst du halt immer weiter treiben, aber normalerweise ist es so, dass das irgendwie eine Pre-Seed und Seed so ist, aber zur Series A fängt das dann an schon zu konvergieren, ja, zur Series B kommst du dann schon immer näher und zur Series C meistens in dem Dreh bist du dann irgendwo schon im Ballpark, natürlich X, die kommen als irgendwie ihre Public Peers, aber da konvergierst du schon immer stärker Richtung die Public Multiples. So, und in dem Bereich hier ist es einfach sehr interessant, weil du weißt eben, die Unternehmen brauchen immer mehr Kapital, wenn die aufhören, also diese Sprachmodell-Provider, wenn die aufhören, mehr Kapital zu raisen, dann sind die quasi tot, weil das ganze Geld ist in das letzte Modell reingeflossen und also irgendwie jetzt outdated. Und da wird diese Logik einfach aus dem Early Stage immer weiter getrieben. Ja, das heißt, du weißt jetzt, okay, jetzt brauchen wir irgendwie 500 Millionen, also jetzt auch das Beispiel, ja, 400 Millionen geraced, Angebot und Nachfrage, und dann steht da nachher halt eine 2 Milliarden Valuation. So, und jetzt kannst du dir die Kehrseite anschauen, also wie man, sage ich mal, traditionell Unternehmen bewertet, ist zum Beispiel irgendwie auf, was ist der ARR-Multiple oder Next 12 Month Revenue Multiple. Und da gibt's so eine spannende Grafik, die kam vor ein paar Wochen raus, da ist da irgendwie Hugging Face ganz oben mit einem 150x Next 12 Months Multiple. Ja, da kannst du dir irgendwie, gab's jetzt auch eine spannende Runde irgendwie mit Perplexity, wo die Zahlen bekannt wurden, also Perplexity hat irgendwie 15 bis 20 Millionen Annualized Revenue, also next 12 months, machen die 15 bis 20 Millionen, wenn sie kein neues Business dazu bekommen, und sind auf 1 Milliarde bewertet. Ja, dann bist du auch schon wieder bei einem über 60-fachen Multiple. Das heißt, du bist irgendwo da unterwegs, dass du diese Early-Stage-Logik immer weiter treibst. So, aber ich glaube, da kann ja niemand die Augen vor verschließen, dass du irgendwann auch wieder Richtung Public-Market-Multiples konvergieren wirst. Und die sind halt nun mal aktuell irgendwie bei, sagen wir mal, 6 bis 8x. Und nicht bei 150.
Total krass. Ja. Will man da als Investor überhaupt mitspielen bei sowas? Das klingt für mich jetzt wirklich nach so einer richtig heißen Kartoffel eigentlich.
Ja, also, sag ich mal so, wenn du es gut timest, früh reinkommst und dir, wie gesagt, auch überlegst, was du für ein Modell hast und dann aber auch wieder zeitig rauskommst, dann kann das schon spannend sein. Aber wir haben uns zum Beispiel bewusst auch gegen solche Modelle als Investment Case entschieden und haben eher in zum Beispiel Aleph Alpha als Modell entschieden, weil uns ist eben schon wichtig, langfristig, nachhaltig Defensibility aufzubauen und nicht nur einmal kurz mit da vorne bei zu sein. Also es war ja damals auch einige Investoren, wir haben uns zum Beispiel auch gefragt in der Zeit, als hier die ganzen Quick-Commerce, die Gorillas und Co. dieser Welt waren, haben wir uns auch gefragt. Wir hatten die alle irgendwie auf dem Tisch, haben die auch zur Seed angeschaut, haben die alle abgesagt, weil wir gesagt haben, wir verstehen es nicht so wirklich, wie die irgendwann mal kommerziell profitabel erfolgreich werden können. Und da fragst du dich natürlich schon in den 1-2 Jahren, wo die immer weiter bewertet werden, okay, hätte man vielleicht doch mal machen können, wäre vielleicht schon spannend gewesen. Aber nachhaltig, ich glaube, wir wissen jetzt alle heute, wo diese ganzen Companies rausgekommen sind, sind wir froh, da nicht mitgemacht zu haben.
Ja, so ist auch ein sehr plakatives Beispiel. Ne, einige André, da drauf. Ja. Ja. Ja, ist ein sehr plakatives Beispiel. Das kann auch mal genau nach hinten losgehen wahrscheinlich. Ne?
Ja, ganz genau. Deswegen, also ich glaube, das musst du als Investor, musst du einfach eine Strategie haben und überlegen, wo willst du wann dabei sein? Also einen Markt zu timen, wenn du das gut kannst, wenn du dafür ein Gespür hast und sagst, ich mache jetzt hier die Pre-Seed und gehe irgendwie über Secondaries auf der Series B wieder raus zum Beispiel, kannst du damit sicherlich auch viel Geld machen und auch schnell Distributions für deine LPs erzielen. Es ist halt einfach, glaube ich, ein anderes Modell.
Ja, und du hast natürlich auch nochmal eben neben diesen beiden Kategorien, also den Asset Allocators und nochmal den Strategen, die einfach auch sagen, okay, ich investiere da, weil ich da A, viel lerne, was die machen, also da einen Zugang habe, mit denen Partnerschaften machen kann, also wenn so ein Cloud-Provider eben in so eine Model-Company investiert, und dadurch rechnet sich mein Investment darüber allein schon, vielleicht sogar schon alleine durch den eigenen Aktienpreisanstieg, durchs Announcement des Investments. Also das heißt, da sind die Incentives, glaube ich, nochmal ganz anders und entsprechend wird dann auch nochmal ganz anders drüber nachgedacht, über Bewertungen und man denkt da gar nicht so in der klassischen Bewertungslogik. Und das andere ist jetzt ja schon noch, es gibt jetzt natürlich schon noch ein Fenster für diese Firmen, dass diese potenziell aufgekauft werden von ein paar von diesen großen Playern, weil auch wenn wir sagen, die wollen alle 100 Milliarden in den nächsten Jahren da investieren, dann kann man natürlich schon noch für 10 Milliarden so eine Company verkaufen oder auch für 20. Es ist schon sehr crunchy, die Frage ist, ob die das machen, aber das ist schon auch noch, glaube ich, ein Szenario. Ich glaube nur, dass die jetzt public gehen mit ihrem aktuellen Umsatz, das sehe ich halt nicht, ja, weil der Markt ist ja generell auf der Public-Seite noch ein bisschen instabil aktuell. Und wenn man dann natürlich mit sowas public geht, ich glaube, das erinnert dann sehr an die SPAC-Zeiten.
Habe ich gerade gedacht, ne? Das wäre fast das gleiche Muster irgendwie, ne?
Das glaube ich, werden die auch nicht machen. Also ich glaube, die werden jetzt natürlich noch lange privat bleiben, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es da vielleicht noch strategischere, engere Verbindungen auch dann geben wird, irgendwann zwischen den Cloud-Providern und diesen
Modell. Stimme ich dir 100% zu. Ich glaube, am Ende gibt es nur sehr, sehr wenige, die mal ein Unternehmen für 10, 20 Milliarden kaufen können. Also ich glaube, der Optionsraum an potenziellen Käufern für diese Unternehmen wird immer kleiner. Das heißt, entweder kaufst du die frühzeitig auf, wo sie noch nur ein paar Milliarden oder sowas wert sind und siehst eben genau, was du beschrieben hast, diesen strategischen Angle. Auf der anderen Seite, damit die weiter vorne bleiben, raisen sie immer mehr Kapital, die Bewertung geht immer weiter rauf und irgendwann ist sie wahrscheinlich einfach zu weit rauf, sodass es dann zumindest den letzten Investoren wahrscheinlich nicht mehr so viel Spaß macht, dann so einen potenziellen Trade-Sale mal zu diskutieren.
Ich gucke hier auf die Liste unserer Themen und ich glaube, wir haben uns jetzt hier so festgebissen und ich finde es auch super, dass wir wahrscheinlich ein paar Sachen, die wir eigentlich besprechen wollten, nicht schaffen. Weil, Rasmus, jetzt will ich trotzdem nochmal, weil du vorhin sagtest, Meta, du feierst die so ein bisschen für ihre Open-Source-Strategie. Und jetzt wollte ich zumindest nochmal ganz kurz das Thema aufgreifen und dich fragen, warum eigentlich? Ist das hinterher so ein krasser Differenzierungsaspekt nochmal oder warum findest du das so positiv?
Ja, ich glaube, wir haben ja schon viele Diskussionen darüber, auch wenn man eben diese Modelle nutzt als Unternehmen, was passiert dann eigentlich mit den eigenen Daten, was steckt genau hinter diesem Modell? Ich habe da dann nur irgendwie eine API und da sozusagen Transparenz zu schaffen, ist, glaube ich, super wichtig für Unternehmen. Erstens, zweitens ist es halt eben auch sozusagen eigentlich im Gedanken der Research, weil man muss sich ja da auch sozusagen vielleicht nochmal 10 Jahre da fast so ein bisschen zurückdenken. Ich meine, da in den Early Days so von diesen Deep Learning, wurde halt alles durch die Open Source Community getrieben, eigentlich gar nichts durch die Unternehmen. Jetzt ist es eigentlich so komplett ins andere Extrem vor kurzem irgendwie mit OpenAI auch gegangen, wo die halt alles sozusagen privat halten, nichts mehr publizieren, nichts Open Source machen, was irgendwie nicht in diesem globalen freien Forschungsgedanken ist, was auch vielen Researchern aufgestoßen ist, weil ja auch dann dadurch durch diese hohen Budgets, die man braucht, eigentlich viele Unis gar nicht mehr mithalten konnten. Und von daher finde ich das sehr gut, dass der Jan LeCun, der das ja Thema ja bei Meta leitet, sagt, dass eigentlich Open Source sozusagen im Research-Gedanken ist. Zweitens eben mehr Transparenz auch Richtung Regulierung und Richtung Unternehmen und Kunden bringt. Ja, und auch drittens vielleicht ein bisschen mehr Equal Playing Feld schafft und natürlich auch vielleicht so ein bisschen diese geopolitischen Abhängigkeiten, die es kreiert, ein bisschen ausbalanciert. Also ich glaube halt, klar ist es am besten, wenn jetzt Modelle hier in Europa trainiert werden, aber ich glaube, das Zweitbeste ist, wenn es zumindest international Firmen gibt, die diese Open Sourcen, sodass ich die komplett unabhängig hier auch nutzen kann. Genau, von daher finde ich das eigentlich sehr gut, weil das halt auch nicht unbedingt der Strategie aller ist. Ja, also ich meine, so Microsoft und OpenAI sind da um einiges more secretive.
Sehen wir aber 100% genauso. Also Open Source ist einfach extrem wichtig aus all den Gründen, die du genannt hast. Am Ende gibt es aber halt auch Open Source und es gibt Open Source. Aus Gründen und die Gründe haben häufig mit Monetarisierung zu tun. Ja, also wenn du all dein Wissen komplett uneingeschränkt for free der Welt zur Verfügung stellst, dann ist es einfach sehr, sehr schwierig, das zu monetarisieren. Da gibt es unterschiedliche Modelle, da gibt es Unternehmen, die haben das gut hinbekommen, aber es ist einfach extrem schwierig. Und dementsprechend, wenn man sich jetzt als Beispiel auch ein Llama anschaut, Ja, dann sind da gewisse, die Gewichte der Modelle und so weiter und so fort. Gewisse Sachen sind dort öffentlich verfügbar, aber zum Beispiel die Trainingsdaten und so weiter sind dann einfach nicht verfügbar. Ja, und dann gibt es nochmal unterschiedliche Lizenzen. Also kannst du das für den Eigengebrauch nutzen, kannst du das für die kommerzielle Weitervertreibung nutzen und so weiter und so fort. Deswegen, ich glaube, im Grundsatz sind wir auch, und ich persönlich insbesondere, ein sehr, sehr großer Supporter von Open Source. Wir sehen aber natürlich schon bei den Unternehmen dann unterschiedliche Ansätze, um das eben zu monetarisieren. Und umso glücklicher sind wir natürlich, dass so große Giganten wie ein Meta und Co. dort auch in Open Source investieren, weil das einfach aus Regulatorik, aus allgemeinem Forschungsfortschritt und so weiter und so fort sehr, sehr, sehr vorteilhaft ist.
Dann würde ich fast vorschlagen, mit Blick auf die Uhr, also über Meta haben wir jetzt ausführlich gesprochen. Ich glaube, also wir wollten heute eigentlich nochmal sprechen, wie ihr frühe Startups und vor allem die Founding Teams und sowas bewertet und begutachtet, wenn sie zu euch kommen, mit welchen Fragen und wie man da auch, sag mal, ein Gefühl dafür entwickelt, ob die was Großes bauen. Aber ich glaube, das verdient so viel Aufmerksamkeit. Das machen wir vielleicht dann in der nächsten Folge. Lass uns vielleicht nochmal kurz über die anderen Großen sprechen, weil es gab ja auch News von Google und von Microsoft und von Nvidia. Ne? Vielleicht gehen wir das nochmal so in den nächsten 5 bis 7 Minuten nochmal zusammen durch, oder?
Gerne, ja.
Ja.
Wo wollen wir anfangen?
Also ich fand Microsoft spannend, aber vielleicht von der Logik her wahrscheinlich eher Google jetzt erstmal, mit dem wir loslegen sollten, ne? Weil wir ja gerade bei den großen Investments von Meta waren. Google wollte es ja quasi nochmal toppen, habe ich so zumindest zwitschern gehört.
Ja, also ich meine, Google ist gerade auch sehr stark da am Investieren. Die bauen jetzt ja auch sozusagen ein neues Rechenzentrum dafür, irgendwie 100 Milliarden. Ich meine, das ist schon komplett verrückt. Sind ja jetzt da auch im Benchmark, dadurch Llama 3, müssen die da jetzt auch wieder ein bisschen Gas geben. Also ja, da wird jetzt auf jeden Fall auch noch mehr kommen.
Und die haben auch, glaube ich, einen Chip announced. Ne? Und für mich stellt sich so die Frage, ist das jetzt so der große neue Trend, dass eigentlich jeder anfängt, seine eigenen Chips zu produzieren? Und dann damit vielleicht auch verbunden die Frage, wo endet das dann eigentlich? Also wird das so en vogue?
Ja, ich glaube, also einerseits haben wir eine Chips-Shortage. Das heißt, es ist auch einfach für die Großen halt schwierig, genug Capacity dazu kriegen, obwohl die natürlich beste Relationships haben. Und zweitens auch diese Abhängigkeit zu lösen. Und drittens, ja, also auch zu dem Punkt von vorhin, es ist halt dann trotzdem ein großer Kostenpunkt, wenn es darum geht, diese Datacenter zu bauen. Und da fragt man sich dann schon, will man das nicht wirklich more integraten? Und ja, Google mit ihrem neuen Axion AI-Chip ist da halt auch wieder einen Schritt weiter und ja, baut da halt auch wieder eine viable Alternative sozusagen zu Nvidia.
Der Pip Fleckner hatte im Doppelgänger-Podcast irgendwie mal untersucht, wo auf der Welt Energie am günstigsten ist. Das fand ich eine ganz spannende Betrachtung, weil also in dem Kontext auch, ne? Kann es sein, dass dann plötzlich so Chipfabriken auch ganz oder auch die Rechenzentren ganz woanders entstehen, als man das bisher gewohnt ist?
Es gibt ja verschiedene Argumente dafür. Also ich glaube, das eine ist auch jetzt mit EU-AI-Act, Regulatory Environment, ich sag mal genereller Skepsis, die Daten irgendwie aus der eigenen Jurisdiction rauszuschieben, gibt es schon auch im Enterprise-Segment sozusagen erstens einen Trend dazu, dass die Firmen halt auch sagen, okay, wenn ich hier irgendwie beim Cloud-Provider-Kunde wähle, wäre es halt schon auch cool, wenn das Datenzentrum in Europa ist oder vielleicht sogar in Deutschland, wenn ich jetzt aus deutscher Perspektive gucke. Das ist so das eine Argument. Das zweite Argument ist Latency, also gerade wenn es um so Real-Time-Anwendungen gibt, braucht es halt dann doch ein bisschen länger, wenn die Sachen nicht direkt vor Ort schieben. Das ist jetzt nicht für alle Sachen relevant. Und der dritte Punkt ist auch, was du gesagt hast, ist eben genau auch Electricity Bill ist schon auch ein wichtiger Faktor. Und gut, der Strommarkt oder der Energiemarkt war jetzt ja auch ein bisschen volatil die letzten Jahre. Das heißt, das kommt da sicher auch mit in die Rechnung. Und ich glaube, aus diesen ganzen Parametern wird dann halt irgendwie entschieden, wo die nächsten gebaut werden. Aber also was ich so höre auch sozusagen, ist das von diesen Cloud-Providern, die halt super viele Datenzentren, Rechenzentren gerade gleichzeitig bauen, überall auf der Welt und eigentlich so versuchen, so schnell wie möglich da voranzukommen. Und klar, das teilt dann sogar wirklich an, irgendwie Baugenehmigungen hängt oder an, kriegen wir halt die Chips und so. Aber ich habe das Gefühl, die würden noch mehr bauen, weil das Kapital haben sie und der Demand ist auch da. Das sind dann eher externe Faktoren, die das fast ein bisschen limitieren.
Ich glaube auch da in dem Hinblick, also stimmt dem allen noch zu. Ich glaube jedoch, die Gewichtung der unterschiedlichen Faktoren ist in der aktuellen Dynamik wahrscheinlich so, dass die Energiepreise einer der Haupt Gewichtungspunkte sind. Weil wenn man sich das anschaut, ich habe jetzt die Daten nicht genau geresearched, aber ich kann mir vorstellen, in den Emiraten, ja, dort, wo viel Solarenergie, sicherlich irgendwo auch in Afrika, wo auch viel Solarenergie ist, ja, da habe ich so Benchmarks mal gelesen, dass du irgendwie um Faktor 10, 15 mal mindestens in Energiekosten Unterschied sprichst. Und wenn du dir eben heute anschaust, das Kapital ist auch nicht infinit, ja, das heißt, du schaust dir eben schon an mit Input-Output-Ratio, wie viele Compute Center kannst du denn dort betreiben? Ja, was kostet dich denn irgendwie das Betreiben eines gewissen Modells für einen Kunden, wenn du das als Beispiel in den Emiraten hast, versus wenn du das irgendwie in Kontinentaleuropa stehen hast? Und ich glaube, das zusammen mit der Verfügbarkeit der Chips ist einfach ein extrem großer Treiber. Und man sieht das ja auch übrigens. Ja, man kann sich ja auch mal anschauen aus den Emiraten, da wird ja auch viel staatliches Kapital inzwischen im KI-Bereich über unterschiedliche Ebenen investiert. Und das ist schon spannend. Ja, das heißt, dort schaust du dir schon an, sage ich mal, so eine aus geopolitischer Sicht, wo gehst du hin? Dann gerade, wo wir drüber gesprochen haben, hier mit dem Axion, was ja auch letztendlich in der Kollaboration mit Arm ist, ja, also was Google dort macht. Versuchen sie natürlich auch noch tiefer in den Stack zu integrieren. Schauen sich an, wo geben wir denn unser Geld aus? Und wenn die größte Kostenbasis rüber zu Nvidia wandert, dann überlegst du dir natürlich schon irgendwann, können wir das nicht selber machen oder können wir das nicht selber mit einem Partner, in dem Fall Arm, zusammen machen?
Und nur weil ihr Nvidia angesprochen habt, lasst uns mal ganz kurz in deren Richtung gucken. Ich finde das weiterhin faszinierend, wie die sich entwickeln. Ne? Also ich weiß nicht, aus eurer Sicht, können die mal die wertvollste Firma der Welt werden?
Ja, glaube ich schon, ja. Also natürlich immer so ein bisschen auch eine Frage von Fantasie, aber die machen weiterhin einen guten Job und der Demand wird die nächsten 5 bis 10 Jahre weiter steigen. Sie sind vorne dabei. Ich glaube, wenn sie das jetzt gut spielen, dann entwickeln sie sich schon gut weiter. Gleichzeitig ist natürlich das Multiple auch schon ziemlich verrückt. Aber sie haben ja mittlerweile irgendwie über 80% des globalen Chipsmarkts Wahnsinn, in dem Bereich und jetzt gerade einen neuen Chip released, der irgendwie 30 Mal noch schneller ist als die letzten, die H100-Chips. Und ja, die machen da weiter einen guten Job und die haben auch das Talent in dem Bereich, diese zu entwickeln. Also das ist schon beeindruckend und auch einfach eine sehr coole Kultur und bilden halt über ihr ganzes Ökosystem auch sehr gut die ganzen Firmen daran und die Entwickler und Entwicklerinnen sozusagen Nvidia als preferred Chips zu verwenden und mit CUDA dem ganzen Framework da sozusagen Abhängigkeit zu schaffen.
Aber könnt ihr zu diesem ich habe das gelesen mit diesem neuen Chip, dieser Blackwell heißt der, ne? Man kennt ja früher noch dieses Moore'sche Law, so ich glaube alle 18 Monate verdoppelt sich die Geschwindigkeit von CPUs, war es glaube ich damals, ne? Und jetzt plötzlich hier kommen da mit 30 mal so schnell. Heißt das auch, dass die so oft ausgetauscht werden müssen, weil man plötzlich diese, sagen wir quasi, man muss die neueste Generation immer haben, weil das war ja früher bei CPUs nicht so, da konntest du dir immer Zeit lassen.
Ich glaube, es kommt auf die Anwendung an. Also wenn man halt ein großes Rechenzentrum hat, dann macht das vielleicht schon einen Unterschied. Auf der anderen Seite kann eben auch ein älterer GPU, der dann viel viel günstiger ist, einfach gut genug sein, ja, weil es vielleicht auch nicht drauf ankommt, wenn man ein bisschen kleinere Modelle trainiert, ob die jetzt irgendwie 20-30% oder 50% länger trainieren, wenn sie halt super schnell trainieren oder vor allem, wenn man Inference macht, ob dann die Prediction irgendwie in 100 Millisekunden oder in 500 Millisekunden kommt, macht dann vielleicht für manche Sachen auch keinen Unterschied. Also ich glaube, es wird immer eine Mischung sein. Es kommt auf den Usage an, aber es ist auf jeden Fall genug Demand da. Also es werden genug Leute diese Chips jetzt auch schon reserviert haben.
Ja, sehe ich 100% so. Also ich glaube auch in der Hintergrund, was du sagst mit Moore's Law, ist letztendlich, dass damals CPUs eben quasi ein sequenzielles Computing hatten. Das heißt, du die Rechenoperationen nacheinander ausführst und letztendlich die GPUs, ja, weiß nicht, 2012, 13, 14 so ein bisschen ihren Frühling gesehen haben und dort letztendlich paralleles Computing, aber Grafikkarten. Das heißt, du kannst Rechenoperationen jetzt parallelisiert ausführen und dementsprechend ist die Frage natürlich, wie viel du parallelisierst und entsprechend dann auch, dass Moore's Law quasi in Anführungszeichen outdated ist, weil wenn du mehrere Streams dann parallelisierst, kannst du eben so viel bringen, das kann man sich einfach vorstellen, wie am Ende irgendwas zum Quadrat oder hoch 3. Ja. Und dadurch steigt natürlich die Zeit für solche Entwicklungen wird immer kürzer und die Rechenfähigkeit und die Leistungsfähigkeit geht immer weiter rauf.
Dann würde ich fast mal sagen, Stichwort outdated, mal gucken, was bei uns, wenn wir nächstes Mal sprechen, schon wieder outdated ist. Ich fand das super heute. Wie gesagt, wir hatten ein paar andere Themen noch auf der Agenda. Ich finde es aber cool, dass wir hier tiefer reingegangen sind und würde sagen, das, was wir nicht besprochen haben, das holen wir beim nächsten Mal nach, oder?
So machen wir das.
Auf jeden Fall. Und dann müssen wir, glaube ich, gut priorisieren. Wahrscheinlich gibt es wieder 30 neue News, was alles wieder passiert in der Welt. Ich bin auch gespannt, was wir die nächsten paar Wochen da da wieder alles hören.
Super. Dann danke ich euch ganz herzlich und freue mich wirklich aufs nächste Mal.
Super, vielen Dank.
Gleichfalls. Danke.
Ja. Bis dann. Ciao.
Dir hat das Thema der Folge gefallen und du willst dein Wissen vertiefen? Auf www.startupinsider.de/podcasts findest du mehr als 2500 unserer Podcast-Folgen sowie viele weitere Podcast-Kanäle aus dem Startup-Ökosystem. Filter ganz einfach nach deinem Thema oder suche nach individuellen Inhalten. Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.